Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in der Friseur- und Beautybranche. Schön, dass du reinhörst. Heute bekommt ihr den zweiten Teil des sehr inspirierenden Gesprächs mit Lars Nikolaisen. Und dieser zweite Teil ist auch gleichzeitig der Einstieg in meine kleine interne Podcast-Episodenreihe zum Thema Preis. Preisentwicklung, mein großes Steckenpferd, meine große idealistische Idee für die Friseurbranche, für mehr finanziellen Spielraum. Und warum kommt diese Episodenreihe jetzt? Weil im Januar der Zukunftskongress in Berlin stattfindet, am 27.01. Das ist der Parteitag der Friseure. Ich verlinke euch das Ganze auch in den Shownotes, denn da möchte ich möglichst viele Menschen von euch treffen und sehen, denn es geht um uns und um unsere Zukunft der Branche. Und es geht auch um das Thema Preise, Preisentwicklung, Zukunft des Preises. Ja, und da ich hier mit diesem Podcast mir zum Ziel gesetzt habe, möglichst viel Wissen, möglichst viel Erfahrung in die Branche hineinzutragen, ist natürlich genau dieses Thema der Preisentwicklung jetzt sehr angebracht. Das Ganze beginnt heute mit Lars Nikolaisen. Ihr könnt euch auf GDEM noch freuen, ihr könnt euch auf einen anderen Thomas noch freuen. Und ich habe noch ein paar mehr Gäste zu dem Thema eingeladen. Und das wird euch dann in den ersten Wochen des neuen Jahres begleiten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bitte jetzt abonnieren, damit ihr keine Episode verpasst, denn ich glaube, das Preisthema ist das höchst relevanteste in unserer Branche für mehr finanziellen Spielraum. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Und da können wir jetzt den perfekten Übergang machen zum Thema Preise. Weil das ist ja auch so ein Punkt, wo ich manchmal denke, so ein bisschen Hoffnung spielt damit, dass es irgendwann mal leichter wird, die Preise zu entwickeln. Ich habe vor uns im Intro schon gesagt, Lars, du hast dein Preiskonzept in euren Salons zum 1.10. angepasst mit einer besonderen Idee. Die können wir dann auch noch mal kurz teilen, wenn du, also ist ja eh öffentlich, also können wir auch drüber reden. Aber erstmal möchte ich mit dir über das Thema Haltung dem Preis gegenüber sprechen. Du hast okay. Vor uns gesagt, 95 hast du das Geschäft von deinen Eltern übernommen mit deiner Simona zusammen, deiner Frau. Mhm. Wie alt warst du da?
20.
Respekt, ich habe mir was gedacht, ne? Da warst du noch sehr jung. Und ich habe das Gefühl,
bisher fand ich die.
das Thema Preise in der Branche so ein umkämpftes Gebiet ist, oft vermintes Gebiet. Wir können die Preise nicht endlos erhöhen, dann springen uns die Kunden ab. Wir bieten doch immer dasselbe, deshalb können wir nicht einfach die Preise entwickeln. Wir müssen ja immer auch einen Mehrwert bieten. Die Preisspirale ist irgendwann zu Ende. Man muss da ganz vorsichtig sein. Und jetzt gucke ich in die Welt und guck ja auch ein bisschen breiter als wie nur in meiner Friseurwelt und denkst so, Leute, machen sich die anderen Branchen da auch so viele Gedanken drum? Und ist es nicht eigentlich auch so eine Angst, die wir uns so selber einreden und uns damit auch schwer machen? Wie stehst denn du dazu? Ist das Preisthema wirklich so gefährlich?
Da würde ich gerne zwei unterschiedliche Antworten geben. Das erste ist, da bin ich sofort an deiner Seite. Ich glaube, es ist ein völlig altes Denken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz verbreitet aber in unserer Branche noch drin. Ein völlig altes Denken, wenn man sagt, ich muss erst etwas mehr machen, um dann Preise zu erhöhen. So habe ich auch gedacht in den 90ern, so habe ich auch gedacht in den Nullerjahren. Ich würde auch nicht sagen, dass das grundsätzlich doof ist oder falsch. Nein, ich kenne das, aber wir leben in wirklich herausfordernden Zeiten. Es ist alles teurer. Wenn ich alleine bedenke, also ich rede ja jetzt nicht nur von Steuern und Preisen und so weiter. Mhm. Ich denke ja auch daran, guck doch mal in Friseurunternehmen, wie hat sich denn der Krankheitsstand entwickelt. Ne? Also wie viele Tage im Kalenderjahr sind Mitarbeiter vor 10 Jahren produktiv gewesen am Friseursalon und wie viele Tage sind es heute noch, weil sie einfach mehr Urlaubsanspruch haben, vielleicht auch mehr Krankheitstage haben und, und. Also ich will damit sagen, es wird ja alles teurer. Und so viele Branchen um uns herum erhöhen die Preise ohne irgendeine Begründung und ohne, dass sie in irgendwas besser werden, sondern einfach, weil das Leben halt teurer geworden ist. Und da denke ich, wenn du es schaffst, deine Preise zu erhöhen und gleichzeitig noch deinen Service zu optimieren oder so, schönes Storytelling, mach das. Aber wenn du das nicht hast, dann musst du dich dafür ja nicht rechtfertigen, sondern diese Angst, die verstehe ich halt nicht. Und da würde ich wirklich hoffen, dass wir vielleicht den einen oder andere Person, die das jetzt hört, sagt, komm, hören wir mal auf damit so zu denken, wir müssen erst besser werden, um Preise zu erheben. Das ist Quatsch. Ja. Außerdem, ich sag mal aus einer Erfahrung, wenn du eine Preiserhöhung machst und gleichzeitig auch die Löhne anhebst, dann ist das allein schon Storytelling genug, weil dann die Mitarbeiter nämlich sagen, ich verdiene jetzt hier auch mehr und es gibt eigentlich keine Stammkunden, die das doof finden. Und dann sagen die, okay, dann zahle ich halt auch ein bisschen mehr. So, das ist das eine. Also nicht immer in dieser
Rechtfertigungsschleife.
Genau, in dieser genau, dankeschön. Das ist das eine. Das andere Problem, Thomas, und das wird natürlich, das ist so schwierig zu beschreiben, aber diese Branche ist halt nicht ehrlich. Und diese Branche ist auch mit sich nicht ehrlich. Wir wissen von den ungefähr 1/3 Friseurunternehmen in Deutschland, die unter dieser
Umsatzsteuer... Kleinunternehmenregelung.
Genau, ne? Also... Klar, das sind dann so in Anführungsstrichen legalisierte Schwarzgeldbuden, aber davon mal abgesehen, ich weiß nicht, wie viele meiner Friseurfreunde, die ich habe, wirklich zu 100% steuerehrlich sind. Ich glaube, es sind leider die allerwenigsten. Und mir ist da mal eine Geschichte passiert, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber da ist mir wirklich schlecht geworden, weil es war ein Intercoiffeur-Kongress, es gab einen Gala-Abend, alle in Abendgarderobe, die Männer mit Fliege und so weiter, wir waren alle ganz schick, ne? Sitzt du dann an diesen 8er- oder 10er-Tischen und neben mir ein wirklich mir sehr gut bekannter Intercoiffeur-Freund und wir sprechen über Gott und die Welt und unter anderem sprechen wir auch über Schwarzgeld. Und dann hat der geschimpft. Also diese Branche, die ist verrucht und die machen alle Schwarzgeld und wir machen das seit 20 Jahren schon nicht mehr und das ist das Schlimmste von der Welt. Also der hat wirklich, ich saß neben dem und habe gedacht, ja cool, endlich mal einer, der so denkt wie ich. Super. So, dann kam unser Präsident auf die Bühne und hat alle willkommen geheißen und begrüßt und hat gesagt, ihr seht auf euren Tischen ist vor euch ein Kuvert, und wir spenden an einen guten Zweck, hat er den guten Zweck erklärt. Und es wäre toll, wenn ihr da das großzügig unterstützt, Bargeld reinlegt. Und auf der Rückseite des Kuverts könnt ihr dann euren Namen und eure Adresse und so weiter angeben. Ja. Weil dann könnt ihr das als Spende für die Steuer absetzen. Mhm. So, und der gleiche Typ, der hatte gerade neben mir diese riesen Flammenrede gehalten hat, packt 200 Euro in sein Kuvert. Ich wusste gar nicht, also ich gehe doch nicht zum Gala mit 200 Euro Bargeld. Egal. Aber er hat da 200 Euro reingetan. Und dann habe ich so nach 3 Minuten gesagt, du musst auf den Umschlag da noch deinen Namen rein. Ach, Quatsch, das kommt vom Herzen, das brauche ich nicht. So, Thomas. Und schon wussten wir beide, was hat mir der denn da für einen Quatsch erzählt, da die letzten...
Bullshit. Ist ja aufgeflogen.
Also, warum erzähle ich dir oder euch diese Geschichte? Mir geht's nicht um diese legalisierte Schwarzarbeit mit den 30% plus X Friseursalons. Mir geht es in der breiten Masse um unsere Branche, die immer noch das Gefühl hat, ja, der Tausender, der 2000er, 3 oder 4000er im Monat, den ich mal so mache, das ist ja nix. Das ist ja nicht viel. Das ist ja nur so ein bisschen. So. Aber wenn du halt immer wieder nur dieses bisschen hast, dann wirst du auch dich schwerer tun, glaube ich, an Preisen zu arbeiten, weil du immer ja noch eine Hintertür hast. Dann sagst du, dann nehme ich mir nicht mehr halt 5.000 Euro im Monat raus, sondern 4.000 reicht doch auch irgendwie. Naja, und ich glaube, dass sich die Branche da einfach noch zu unehrlich und zu amateurhaft und einfach nicht professionell genug bewegt.
Ja.
Und ich befürchte, in meinem Leben werde ich das auch nicht mehr anders erleben.
Wir hören jetzt trotzdem nicht auf mit dieser Episode, aber ich finde es also wirklich einen fairen Punkt, ich bin dir so dankbar, dass du es aussprichst, tatsächlich. Dass wir das hier in dieser Runde einfach mal, wir zwei so unter uns, ne, mal benennen dürfen,
ja.
Weil das ist diese Ehrlichkeit, die ich vor uns meinte. Ne, du hast noch gesagt, als ich gesagt habe, wir belügen uns selbst, hast du gesagt, dieses Wort Lüge ein bisschen spitz, aber sorry, das ist ja nichts anderes, als wie genau das, dass wir uns Märchen erzählen über unsere Realität und dann eben doch nicht, da kommt das Handzeichen, wer es jetzt nicht sehen
ja,
kann.
Ja, weil gut, dass du es nur mal aufhängst. Ich bin so ein Freund von Worten, wohl wissend, dass ich auch nicht jede Sekunde immer das perfekt richtige Wort sage. Aber ich finde, Lüge, das ist so bewusst.
Ja, hast du recht.
Wie soll ich sagen? Ich belüge dich jetzt so ganz bewusst. Ich glaube, die Menschen lügen sich selbst in die Tasche, weil es so eine Gewohnheit ist, weil es vielleicht schon die Eltern gemacht haben, heute machst du es auch. So. Na, gerade die vielleicht selber noch am Stuhl stehen, dass man sagt, naja, der Umsatz, den ich hier erwirtschafte, der geht in eine andere Kasse als die mit die EC-Karte bezahlen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so eine Gewohnheit, das ist für dich so Alltag, dass du das gar nicht so bewusst böse machst, sondern das ist so. Und insofern hast du zwar recht, man belügt sich selbst, das stimmt schon. Aber
die moralische Grenze ist verschoben. Ne? Das ist halt
ich glaube, da ist halt nicht dieser böse Willen, sondern es ist dieses, aber das war doch immer schon so. Also wenn man mir das auch noch wegnimmt,
Wir lassen das Thema ruhen und ich frage dich, wenn wir die Preise nicht entwickeln, hast du aus deinen vielen Jahren, ich habe nächstes Jahr 30-jähriges Unternehmen übrigens, ne? Bloß mal so als, hast du aus diesen bisher 29 Jahren noch irgendwelche anderen funktionierenden Stellschrauben außer dem Preis, wo du sagst, die sind wirklich umsatzentwickelnd?
Nein.
Das überrascht mich jetzt. Das finde ich jetzt auch krass, Lars. Weil ich habe jetzt gedacht, du sagst Auslastung. Ich habe gedacht, du sagst Auslastung forcieren oder du sagst jetzt irgendwie solche Sachen. Aber nee, eben eigentlich nicht. Weil wir versuchen,
Auslastung forcieren. Das ist dann auch wieder so ein Punkt. Jetzt können wir über die ganzen Punkte sprechen, ne? Aber
ja.
Auslastung auf der einen Seite, ja klar, geht auch bei Nikolaisen definitiv besser. Und übrigens mal kurz, auch ich kenne Monate, wo ich nachts wach liege und wo ich auch meine Sorgen habe. Es ist jetzt bei weitem nicht so, dass bei Nikolaisen nur die Sonne scheint, sondern auch wir haben unsere Herausforderungen.
Danke.
Das muss ich einmal hier zur Transparenz schnell dazu sagen. Und natürlich könnt ihr auch bei uns, bei der einen oder anderen Mitarbeitenden oder bei dem einen oder anderen Tag oder Salon, die Auslastung auch besser sein. Aber wenn wir uns darüber, natürlich musst du dir über Auslastung Gedanken machen. Es ist ja nicht so, dass das total Quatsch ist, natürlich. Mhm. Aber wenn das dein Hauptfokus ist, dann wundere ich mich, mit welchen Menschen willst du das denn machen? Denn die Menschen, die ich kenne, gerade diese jüngere Generation, die findet es nicht geil, wenn sie abends nach Hause geht und sagt, ich habe 11 Kunden weggerockt. Sondern die möchten lieber nur ein oder zwei oder drei bedienen, die dann aber sehr hochwertig, aber immer noch, dass ich Zeit habe, noch nebenbei ein bisschen Instagram zu gucken. Und ich meine das gar nicht, ich meine das wirklich 0% böse oder kritisch. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben und da müssen wir als Unternehmer Antworten finden. Und die einzige Antwort, die ich dann finden kann, ist, wie können wir die Dienstleistung, die du als Mitarbeiter im Salon vollführst, wie kann ich die so wertvoll wie irgend möglich im Markt positionieren? Und wie kann ich die besser machen? So, also das ist, glaube ich, der Hebel, an dem wir ran müssen. Dass wir aber trotzdem nochmal Auslastung oder auch Neukundengewinnung und. Klar gibt es da auch Möglichkeiten. Mhm. Aber der Preis muss im Fokus stehen. Ganz
der
klar.
Große Hebel. Merci. Ja, klar. Wie siehst du die Preiszukunft für unsere Branche?
Super.
Wo glaubst du, wo geht das hin? Also wo entwickeln sich Haarschnittpreise hin, jetzt mal so als Zahl? Und das andere aber auch, es gibt ja so eine Angst in der Branche, dass wir so zu einem Luxuskunsthandwerk werden oder Luxushandwerk. wir haben dann bloß noch, jeder Haarschnitt kostet 150 Euro, das kann sich ja dann keiner mehr leisten. Wo dann das Friseurherz so ein bisschen blutet, weil man will ja als Friseur gefühlt für alle Menschen da sein und so ein bisschen für jeden was Gutes tun. Wo siehst du das? Wo entwickelt sich der Preis und damit auch die Branche hin?
Darf ich eine Gegenfrage stellen?
Mach.
Weil ehrlich gesagt beim Thema Preis, glaube ich, sitzt der Experte bei diesem Thema ja am anderen Mikrofon. Und jetzt möchte ich dich mal fragen. Du lebst in Leipzig. Leipzig ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Was würdest du sagen, so ein Burger, so ein guter Hamburger, ne? Was kostet der im Durchschnitt in Leipzig? Was müsste man dafür ungefähr ausgeben?
Also wenn du einen guten willst, bist du schon so mit 18, 19 Euro dabei.
Okay, also zwischen 15 und 20 jetzt so, ne?
Ja, machen wir so.
Also, ich frage dich jetzt nach einem guten Burger. So, Gegenfrage. Warum hast du nicht gesagt 1,99? Weil kostet der bei McDonald's 1,99.
Du hast nach einem guten Burger gefragt.
Ich habe nach einem Burger gefragt. Du hast
nur nach einem Burger gefragt.
Ich habe nach einem Burger gefragt. Worum es mir bei diesem Spiel geht, ich mache das momentan auch bei Mitarbeitenden, wenn wir so über dieses Thema sprechen, ist, es fällt uns in anderen Branchen leichter, zu sagen, was ist so der Mittelpreis von, und dann sagst du, keine Ahnung, 10, 12 oder 15 oder in Leipzig sogar 18 Euro. So. Aber kaum denken wir immer an diesen untersten Preis. Warum denken wir aber in der Friseurbranche, was kostet denn ein Haarschnitt durchschnittlich? Warum wird dann da immer gesagt, keine Ahnung, 15 Euro oder 20 Euro oder so? Ich weiß dann immer nicht, sehen wir das aus unserer Friseurbrille, weil wir uns ständig mit diesem Thema beschäftigen? Wie ist das eigentlich bei den Leipzigern, wenn du die jetzt auf der Straße fragen würdest? Was kostet dann Waschen, Schneiden, Föhn so im Durchschnitt? Und ich befürchte, nein, das Gute ist, ich mache mal das Gute als erstes, ich glaube, sie würden dann nicht sagen 10, 12 Euro. Das ist das Gute, aber ich befürchte, sie sagen auch nicht den Preis, den wir uns beide jetzt wünschen.
So, ne? 150 oder so.
Ja, ich weiß, wünsche mir gar nicht 150, aber die würden dann vielleicht, keine Ahnung, 30 oder so sagen. Ne?
Naja.
Und ich glaube, da müssen wir halt ran in der Branche, dass wir sagen, wie kriegen wir es hin, dass diese Branche insgesamt sich einfach wertiger positioniert. Und deine Frage, jetzt komme ich auf deine Frage, wie entwickelt sich das? Es ist für mich relativ einfach und logisch. Es ist halt Mathematik. Wir hatten 2012, hatten wir noch 40.000 Friseurauszubildende in Deutschland. Und 2022 waren es noch 6.500 Auszubildende. Das ist ein Rückgang von plus minus 80%. Mann. So, und jetzt gucken wir mal am Ende dieses Jahrzehnts. Dann wissen wir, wie viele Auszubildende wird es eigentlich in diesem Friseurhandwerk noch geben? Wie viele von denen sind gut und so gut, dass sie bei einem guten Friseur arbeiten können? Das sind halt immer weniger. Und diese wenigen, die es gibt, Thomas, mal ganz ehrlich, die werden für 20 Euro Stundenlohn nicht mehr aufstehen. Die sagen, das, was ich kann, das kann ja fast kein anderer. So, das bedeutet, die Kosten werden natürlich dramatisch höher. Aber jetzt die gute Nachricht für alle, die zuhören. Die Friseure werden zwar mal weniger, aber TikTok und Instagram und Beauty wird halt nicht kleiner. Es wird halt immer größer. Und so traurig diese ganzen Nachrichten da in den Nachrichten zu sehen sind. Ja, wir haben Krieg in Europa, wir haben Inflation, die Bundesregierung ist kaputt, der Donald Trump ist schon da zu sehen. Und in diesen unruhigen Zeiten, so war es schon immer, in diesen unruhigen Zeiten gewinnt eine Berufssparte. Und das sind die Empathieberufe.
Ja.
Das bedeutet, wenn es unruhig ist, wenn du Angst hast, wenn du Angst um deinen Job hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann sind Psychologen und Therapeuten gefragt. Dann sind auch Krankenschwestern, Pflegerinnen gefragt. Wenn du einen Hausmeister kennst, der einen Hausmeisterdienst macht und nicht nur irgendwie eine Klingel repariert, sondern auch noch 5 Minuten sich Zeit nimmt für die Sorgen der Bewohner in dem Haus, der wird sich vor Aufträgen gar nicht mehr retten können. Und bei Friseuren ist es ganz genauso. Wenn wir jetzt stabil bleiben und sagen, okay, du kriegst bei uns ein tolles Handwerk, Und wir lassen uns auch für dich Zeit. Wir wollen nicht mehr 11 Leute am Tag bedienen. Wir wollen vielleicht nur noch 3, 4 oder 5 am Tag bedienen. Aber das machen wir alles hochwertig, das machen wir in Ruhe. Dann wird mir um unsere Branche überhaupt nicht bange. Überhaupt nicht. Sondern ich glaube, wir haben gerade ein Zeitfenster. Ich habe das zu unseren Auszubildenden gesagt, die am 1. August begonnen haben. Ich habe gesagt, ich beneide euch. Ich beneide euch, dass ihr im Jahr 2024 diesen Beruf eingeschlagen habt. Weil das, was ich in den 80er, 90er und Nuller Jahren miterleben musste und diese ganzen Diskussionen, warum bist du denn Friseur geworden? Du bist doch eigentlich schlauer und bliblablo. Ich glaube, das müsst ihr euch alles nicht anhören. Weil ihr werdet in eine Zeit kommen, die für Beauty steht, die für Empathie steht. Und dieser Friseurberuf ist dafür perfekt. Und dann wirst du aber nur Menschen, darf ich noch ein Komma setzen, Thomas?
Ja, logisch.
Das ist leider jetzt ein langer Monolog, aber ich glaube, ich möchte euch in meine Gedankenwelt mitnehmen. Und dann haben wir, also wir haben auf der einen Seite Beauty, ne, die Leute, die Balayage 2.0 und wie geht das? Aber es können immer weniger Leute. Ne, dann bist du 2, 3 Mal beim schlechten Friseur und dann bist du halt bereit, 400, 500 € auszugeben, wenn es halt geil ist. Ja, das ist der eine Trend. Der andere Trend, ich habe es gerade gesagt, sind die Empathieberufe. Und jetzt haben wir noch einen dritten Trend, den ich auch für mich spannend finde. Wir haben halt so seit vor Corona ging es los, in Corona dann ganz besonders viel, diesen Trend der Solo-Selbstständigkeit.
Ja.
Also ne, auch wenn ich auf Facebook und Instagram bin, wie viele Leute gibt es, die sagen, ey geil, Solo-Selbstständig, ey super, super. Mhm. Thomas, ich habe in diesem Jahr schon mehrere Bewerbungsgespräche geführt mit Leuten, die Solo-Selbstständig sind, die aber zurück wollen ins Angestelltenverhältnis, weil sie diesen Druck nicht aushalten können, weil sie auf einmal merken, ey, scheiße, wenn ich krank bin, habe ich ja 0 € Verdienst. Null. So. Ja. Na, ich will auch mal wieder krank sein dürfen, na, ohne dass sie jetzt krank spielen wollen. Ne?
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Und wenn du Solo-Selbstständig bist und du bist die ganze Zeit, muss mal kurz mein Mikrofon muten.
Mach das. Ja, das Ich greife mal den Faden auf, weil diese Solo-Selbstständigen, ich selber mag das ja. Ich bin ja Solo-Selbstständig. Ich als Thomas bin ja eine One-Man-Show als Unternehmensbegleiter und genieße das sehr und weiß gleichzeitig, was es bedeutet, wenn eben mal ein Monat weniger Auftrag da ist und so weiter. Also gleichzeitig genieße ich die Eigenmächtigkeit und die Selbstwirksamkeit, die dadurch entsteht. Aber ich bezahle dafür einen Preis. Und das ist eben dieses Aktivsein.
Ganz genau. Und dieses 24-7 aktiv sein, für alles selbst verantwortlich sein, dich krankenversichern und bla bla bla. Noch einmal, wer mich gut kennt, viele Hörerinnen und Hörer kennen mich vielleicht gar nicht so gut, wer mich gut kennt, der wird wissen, ich denke super selten in schwarz und weiß und ich werte auch nicht, was ist gut und was ist schlecht. Und natürlich gibt es gute Gründe für Solo-Selbstständigkeit. Und natürlich wird es auch viele Solo-Selbstständige geben, die jetzt sagen, ey, das war der beste Schritt, den ich je gemacht habe für mich, das passt genau. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber ich merke halt, dieser totale Hype rein in die Solo-Selbstständigkeit scheint zumindest in Hamburg auch wieder ein Stück weit zu bröckeln. Mhm. Und dieses, ich will irgendwo hingehen, wo ich wertvoll behandelt werde, wo ich gut bezahlt werde, aber wo ich halt abends um 19 Uhr mir nicht mehr Gedanken machen muss um meinen Job, sondern ich kann dann einfach aufs Weihnachtsfest gehen und mich einfach freuen, weil ich habe dann nichts mehr. Das ist halt auch vielen wert. So, und jetzt komme ich halt zu meinem Fazit dieses langen Monologs. Also, der Trend, immer weniger gute Friseure. Der Trend, Beauty wird aber eher größer als kleiner. Und der Trend, ich glaube, dass wir einen gewissen Anteil an Marktteilnehmern, die ihr Heil in der Solo-Selbstständigkeit gesucht haben, aber gerne wieder zurück möchten. Wenn du jetzt als Unternehmerin und Unternehmer einen attraktiven Mix hast, was Bezahlung, Wertschätzung, Arbeitsumfeld und so weiter angeht, dann glaube ich, wird sich das richtig gut entwickeln. Und dann wirst du auch den Preis nehmen müssen und auch können, der dann angemessen ist.
Wir haben jetzt gerade einen großen Block über die Preishaltung gesprochen. Also da habe ich dich zu befragt. Jetzt würde ich gern genau dahin gehen, wo du gerade schon hinübergeleitet hast, nämlich zur Preisangst. Viele in der Branche trauen sich eben nicht, den Preis wirklich zu entwickeln. Sie erhöhen vielleicht den Preis, haben dann aber über Freundschaftspreise wieder so Abschmelzeffekte. Also dass dann die Preisanpassung eigentlich doch nicht beim Kunden ankommt und dementsprechend auch nicht in der Kasse ankommt. Und diese Preisangst, da frage ich dich, wie gehst du damit um, mit deinem Team oder auch, was noch spannender ist, mit deiner eigenen Preisangst? Weil du hast ja über dein eigenes Preiskonzept auch richtig fett Gedanken gemacht, was du zum 1.10. eingeführt hast. Wie gehst du mit den Ängsten um? Oder welche Ängste sind es überhaupt?
Gottes Willen, da könnte ich jetzt ja einiges beantworten. Oh Gott, da gibt es ja auch gleich wieder mehrere Felder. Ich will jetzt aber nicht schon wieder Monolog starten. Oh Gott, welches von den vielen Gedanken, die in meinem Kopf sind, nehme ich jetzt als erstes? Vielleicht sollte man deine Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was haben wir zum 1. Oktober gemacht? Dann haben wir vielleicht einen Wissensstand. Ne? Also, ich beginne, keine Angst, das wird jetzt dann doch keine abendfüllende Geschichte, aber wir haben 2021 das erste Mal eine richtig fette Veränderung bei unseren Preisen vorgenommen, nämlich als wir unser Karrierelevel eingeführt haben. Wir hatten davor einen Preis für alle Dienstleistungen, also Waschen, Schneiden, Föhnen kostet eine Summe X. Mhm. So, und jetzt ab seit 2021 haben wir 5 unterschiedliche Mitarbeiterlevel: Profi, Expert, Excellence und Artist. Nee, warte mal, Startup, Profi, Expert, Excellence und Artist, genau. Mhm. Und je höher das Level, desto höher ist auch der Preis, den die Kunden bezahlen müssen. Jo. Weil je höher das Level, desto höher ist dein Stundenlohn, desto mehr Urlaub bekommt man bei uns. Und wer bei uns arbeitet und nicht nur irgendwie Provision haben will, sondern sich weiterentwickeln will, der muss nicht unbedingt woanders hingehen, sondern der kann sagen, ey, ich bin jetzt Expert und was muss ich machen, um Excellence-Status zu werden.
Ja, gut.
So. Aber das bedeutete damals für die Kunden, die ein Waschen, Schneiden, Föhnen ganz normal bezahlt haben und waren jetzt beim Excellence oder sogar beim Artist-Stylisten, die mussten teilweise um die 20 Euro mehr bezahlen. So, das war also das Erste, wo ich richtig, sag ich mal, massiv eingegriffen habe in unser System. Mhm. Das hat ziemlich gut funktioniert. Es wäre gelogen, wenn ich sage, das lief perfekt. Nee, lief es nicht. Wir haben einige Kunden verloren. Es gab auch einige Beschwerden. Aber prozentual hielt sich das in Grenzen, weil natürlich unsere Artist-Stylisten auch deutlich besser verdient haben als zuvor. Ja. Und dadurch konnte sich das, sag ich mal, ganz gut einspielen. So, und jetzt, 2024, also für mich war es das Erste, was für mich wichtig war, dieses Karrieresystem, weil meine Überlegung als Unternehmer war, wenn wir immer weniger gute Friseure auf dem Markt haben und sich die Leute aber bei Nikolaisen bewerben, jemand, der gerade neu ist, also neu im Beruf ist, hat ja logischerweise noch nicht so viel Erfahrung wie jemand, der schon 5 Jahre im Job ist. So, also warum zahlen die den gleichen Preis? Eigentlich müssten die einen unterschiedlichen Preis zahlen. Mhm. Das habe ich halt deswegen gemacht, auch für die Zukunft, weil ich sage, ich muss halt, wenn sich Nikolaisen immer höherpreisiger entwickelt, muss ich auch eine Chance haben, attraktiver Arbeitgeber zu sein für Leute, die gerade ausgelernt sind. Weil die gehen nicht in die Konkurrenz mit einem Artist-Stylisten, sondern die starten erstmal mit Startup oder Profi. So, ne? Das war für mich wichtig. So, und jetzt das Zweite, worauf ich unbedingt hinaus wollte, das habe ich dann in diesem Jahr umgesetzt, ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich ätzend finde. Okay. Und da war die Frage, wie kann ich der entgegengehen? Also wir haben auf der einen Seite Handwerk, das sich immer mehr verteuert. Also in Hamburg kriegst du keinen Elektriker oder Maler mehr für unter 100 Euro die Stunde. Ist völlig undenkbar.
Grüße aus Leipzig selber.
Ne? Genau. Ne? Also die haben aber vor 5 Jahren noch irgendwie 70 Euro gekostet und vor 8 Jahren waren die irgendwie bei 50. Also die haben sich in wenigen Jahren mal eben verdoppelt. Das ist bei uns nicht möglich aufgrund der Konkurrenzsituation, Schwarzgeld und so weiter, wir haben es ja gerade gesagt. Aber trotzdem nervt es mich, dass unsere Dienstleistung irgendwie immer meiner Meinung nach zu günstig auf der Preisliste steht. Ja. Also habe ich gedacht, nee, ich würde gerne mal, dass meine Kunden wissen, was sind wir eigentlich wirklich wert? Das, was wir da so machen. Ne?
Sehr gut.
Ne? Also das war mein erster Antrieb. Und der zweite Antrieb, ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, aber ich bin ja seit Jahrzehnten leidtragender HSV-Fan. Und das bedeutet, dass ich halt seit 100 Jahren irgendwie Sky habe und ich muss mir zweimal pro Spieltag immer wieder anhören, Neukunden zahlen im ersten Monat nur 9 Euro und dann bla bla. Mm. Und das Gleiche hast du bei der Telekom, das hast du bei DAZN, das genau. hast du im Fitnessstudio. Immer dieser Scheiß mit den Neukunden, die werden günstiger. Aber ich als über 10 Jahre Sky-Kunde, glaubst du, dass ich mal von Sky nur einen Cent weniger bezahlen darf? Nein, ich muss genau. natürlich immer mehr bezahlen. Ich muss auch, ich habe gelernt dann in den letzten Jahren, du musst also kündigen, bis dich dann irgendwann ein Callcenter anruft. Und dann sagst du zu dem Callcenter, nein, ich will nicht mehr, ich bin kein HSV-Fan mehr. Und dann ruft dich ein zweites Mal ein Callcenter an und dann machen sie dir ein Angebot, was so halbwegs attraktiv ist. So. Ja. Dieser gesellschaftliche Schund, den ich wirklich verabscheue als Kunde, und ich bin auch als Sky-Kunde richtig angenervt, da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn wir bei Nikolaisen mal genau den Spieß umdrehen? Wir machen es für unsere Stammkunden günstiger. Wir sagen, hey, du bist Stammkunde bei Nikolaisen, dann bekommst du etwas günstiger als Dankeschön für deine Treue. Und all die neuen Kunden oder die, die sehr selten zu uns kommen, die müssen halt den Originalpreis zahlen. Die zahlen, den angemessenen Preis. So, das sind diese beiden Gedanken, die ich hatte. Und jetzt sind wir dran gegangen und ich habe das natürlich mit unserem Steuerberater und mit meinem Freund Marc Breckwold hin und her gerechnet. Mhm. Bei uns ist jetzt so, das mag bei jedem anders sein, dass wir die Schnittpreise um 17% erhöht haben. Das heißt, also ich mache es mal bei
15 Euro.
Hm? Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Mhm. Also eine Expertkundin in einem unserer Salons hat bisher Waschen, Schneiden, Föhn 84 gezahlt. Und zahlt dann 98. So, der neue Preis für diesen Salon, für diese Mitarbeiterkategorie ist 98. Nur um es beim Beispiel zu bleiben. Statt 84, 98. So, 98, finde ich, ist der total richtige Preis. Finde ich. Also, ich weiß aber natürlich, dass unsere Stammkunden, die lieben uns hoffentlich. Und trotzdem machen ja nicht alle mit und zahlen 14 Euro mehr. Dann sagen die ja vielleicht, sag mal, also Herr Nikolaisen, der spinnt wohl. Also haben wir gesagt, pass mal auf, der Originalpreis ist 98. Für unsere Stammkunden, die nennen wir Freunde, das ist, wenn du mindestens einmal pro Halbjahr zu uns kommst, bist du ein Freund oder eine Freundin, die zahlen 10 Euro weniger. Statt 98, 88. Und ein Fan, das ist jemand, der alle 4 Wochen kommt. Davon haben wir bei den Frauen vielleicht 2 Hände voll. Bei den Männern haben wir da mehr. Die zahlen 20 Euro weniger. Also in diesem Fall 78, um mal ein Beispiel zu bleiben.
So, also das war weniger als vorher. In dem kleinen Kader, du hast gerade gesagt, haben wir vielleicht 20 Leute von, ne?
Nee, noch nicht mal. Ich habe gesagt, noch nicht mal 2 Hände voll. Aber egal, genau. So. Das Risiko gehen wir auch ein, dass wir für die wenigen sogar sagen, hier, wir sind sogar günstiger geworden. So. Aber was ist jetzt passiert am 1. Oktober? Zumindest kann ich das jetzt sagen, nach 2 Monaten, Oktober, November.
Absolut.
Die Anzahl der Neukunden hat sich bei Nikolaisen nicht verringert. Es ist ungefähr die gleiche Anzahl, die wir immer haben. Bedeutet, und das war mir schon vorher, jetzt fange ich an, es zu wissen, aber es war mir vorher fast klar, dass wenn Leute noch nie bei Nikolaisen waren und sagen, ich glaube, ich gehe jetzt mal zu Nikolaisen, dann wissen die, das ist ein besserer Friseur oder ein teurerer Friseur. Aber ist teuer jetzt 84 oder 98? Keine Ahnung, was weiß ich. So, also die sind dann sowieso bereit, den höheren Preis zu zahlen. So, alle Stammkunden zahlen, die allermeisten von denen, zahlen ja jetzt 88. Die zahlen also 4 Euro mehr als vorher. Und jetzt kommt das, womit ich nicht gerechnet hätte, was ich aber nach 2 Monaten guten Gewissens sagen kann. Ich habe ganz viele, die sich bei mir bedanken. Die sagen, danke, Herr Nikolaisen, dass die Treue hier auch mal belohnt wird. Und ich denke immer bei mir, aber du zahlst 4 Euro mehr als vorher.
Egal. Die Story dahinter ist gut.
Die Story ist, ich finde es toll, dass ich jetzt hier weniger bezahle. Ne? Und manchmal sage ich das auch zu den Kunden. Ich sage, ja, das vielen Dank, ne, aber trotzdem, sie zahlen ja mehr als vorher. Ja, aber der Aufwand, den sie hier betreiben und so weiter und so fort. So, und das ist natürlich jetzt der Opener für die nächsten Geschichten, weil ich möchte natürlich die 84-Euro-Kunden, die möchte ich ja nicht, dass sie bei 88 bleibt, sondern ich möchte, dass sie bald bei 90, 91, 93 und 95 hinkommt. Aber ich brauchte erstmal diesen Türöffner, um zu sagen, das ist unsere neue Story, Freunde und Fans. Mhm. Die können wir jetzt alle halbe Jahr Schritt für Schritt weiterentwickeln. Mhm.
Lars, da können wir gerade was von lernen, ne? Dass man eben wieder diese Story dahinter braucht, um dass die Menschen uns gut folgen können und es verstehen oder beziehungsweise ein neues Narrativ bekommen, um die Situation zu verorten. Wie bist du mit deinem Team umgegangen? Weil das ist zumindest meine Wahrnehmung, haben sehr häufig Ängste, Preisängste. Oh Gott, jetzt muss die Kundin hier Summe X mehr bezahlen.
Ja und nein, würde ich sagen. Also A, muss ich zugeben, haben wir eine Reihe von Mitarbeitenden, die sich nicht in das Portemonnaie der Kunden denken und die genau wissen, wenn ich verlange einen gewissen Stundenlohn, wenn ich verlange eine gewisse Freiheit. Wir haben auch eine hohe Weiterbildungskultur im Unternehmen. Mhm. Auch das kostet Geld. Und wenn du dir deine Arbeitszeiten mehr oder weniger so schnitzen kannst, wie du willst, das ist alles, was mit Kosten zu tun. Und da habe ich oder haben meine Frau und ich das große Glück, dass wir schon doch mehrere Mitarbeitende haben, die damit gar kein oder wenig Probleme haben. Aber natürlich gibt es auch Mitarbeitende, die sagen, oh, ich weiß nicht. Und da geht es halt immer nur darum, dass wir sagen, wir müssen uns weiterentwickeln. Und wir wollen ja auch den nächsten Schritt gehen. Wir würden gerne auch am Ende des ersten Quartals wieder die Löhne anpassen und natürlich nach oben und nicht nach unten anpassen. Das geht aber nur, wenn wir jetzt auch einen gewissen Puffer wieder aufbauen, der uns wieder Sicherheiten gibt. Und bisher muss ich dir sagen, die Diskussion vor dieser neuen Preisanpassung hielt sich in Grenzen. Sie war da, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt auf einige Mitarbeiter gestoßen sind, die da rebelliert haben. Toll finden es nicht immer alle, aber sie verstehen die Notwendigkeit. Ich glaube, dass Kommunikation hier einfach wichtig ist. Wir haben viel miteinander gesprochen. Ich habe persönlich in den Salons gesprochen, ich habe aber auch in WhatsApp-Gruppen nochmal Statistiken gezeigt, wie sich was entwickelt und so weiter. So, und ich sage jetzt mal nach dieser Umstellung, wir sind ja immer noch da drin und irgendwann wird es die eine Kundin geben, die sich höchstwahrscheinlich brutal beschwert, aber noch war sie nicht da, nach 2 Monaten. Ich kann eine Geschichte noch schnell erzählen. Ich glaube, die ist ganz wertvoll für deine Hörerinnen und Hörer. Aber um diesen einen Gedanken noch zu Ende zu bringen. Aber jetzt, nach dieser Zeit, muss ich sagen, ist da überhaupt keine Diskussion, weil die halt merken, wie gut das funktioniert hat. So, also, ja.
Sehr gut.
Vielleicht.
Erzähl mir die Geschichte.
Genau, vielleicht 2 Sachen noch. Ich habe mal gelernt von meinem Unternehmensberater. Ich hatte nämlich auch viele Jahre einen ganz tollen Unternehmensbegleiter, der mich begleitet hat. Und der hat mal zu mir, der hat viele schlaue Sätze gesagt, aber 2 Sätze, die bei diesem Thema hängen geblieben sind. Das eine ist, Kunden beschweren sich bei jeder Preiserhöhung. Egal, ob du 1 Euro erhöhst oder 5. Dann erhöhe gleich um 5, weil dann hast du Schmerzensgeld. Wenn du nur 1 Euro erhöhst, hast du die gleichen Diskussionen. Das habe ich mir immer gemerkt. So, und das zweite ist, oh Gott, was war denn jetzt das zweite? Wo waren wir eben?
Also 2 Sachen von deinem Unternehmensberater, die du gemerkt hast. Und das eine zum Thema Preisanpassung höchstwahrscheinlich. Eine war das Gemaule, das bei 1 und bei 5 Euro.
Ach so, genau. Danke dir. Jetzt habe ich es wieder. Und das andere ist, auch da hat er mir Statistiken gezeigt, dass wenn du Preise erhöhst, verlierst du so und so viel Prozent an Kunden.
Richtig, das wäre meine Frage noch gewesen, wie viele
ihr verloren habt. Und das werden wir, das sehe ich in den ersten 8 Wochen nicht, das wäre jetzt unseriös, aber ich gehe mal davon aus, das werden wir auch. Wir werden auch vielleicht Leute, die dann sagen, okay, dann zahle ich noch einmal dieses Geld, aber jetzt suche ich mir dann zum neuen Jahr vielleicht doch noch einen Friseur, der günstiger ist, wie auch immer. Aber davor habe ich ehrlich gesagt nie wirklich Angst gehabt, weil ich in meiner Selbstständigkeit schon so oft erlebt habe, dass Kunden wieder zurückgekommen sind, weil sie irgendwo nicht glücklich waren. Oder selbst wenn sie nicht zurückgekommen sind, es gibt aber Leute, die dann zahlen 98 Euro, die lernen uns zum ersten Mal kennen und sagen, das ist ja toll, und bleiben dann auch für so eine Summe. Also es ist...
Den greife ich jetzt kurz auf, Lars, weil das finde ich ultra spannend. Wir haben ja jetzt schon viele Preisanpassungen begleitet, 35 an der Zahl, ich zähle die immer mal, in den letzten 2 Jahren. Und immer haben wir einen kleinen Verlust an Kunden gehabt, aber dem, was ich nachfolge, also ich gucke immer ein Vierteljahr, beobachte ich praktisch das, was da im Unternehmen passiert ist. Und es waren immer so unter 5% Kundenverlust.
Genau, ja, genau.
Also
Ich hätte jetzt auch 2, 3% gesagt,
ja,
ja.
absolutely handelbar. Und der zweite Aspekt ist, diese neuen Preise werden von online buchenden Kunden, also die sich für das Unternehmen interessieren, einfach akzeptiert. Die Kunden buchen online manchmal abends, Sonntagabend zum Tatort. Alle wissen das, dass das so die Hauptbuchungszeit ist. Buchen die sich
Aber
Dienstleistungen
nicht, wenn der Tatort aus Köln kommt. Dann ist der sehr
zusammen?
gut mit Berlauf und Schenk und dann bucht ja wohl keiner einen Friseurtermin.
Natürlich gucken die meisten nicht Tatort, die gucken irgendwelchen anderen Schrott. Ich habe nicht mal einen Fernseher, auch geil. Und diese Buchungen, die die Kunden selber machen, da tippen die sich Dienstleistungspakete zusammen, die der Friseur im Salon niemals empfehlen würde. Wenn der Kunde sich das aber selber raussucht, dann stellt er sich das Programm zusammen nach seinem besten, ach, ich lasse es mir gut gehen. So geil. Und diese Preisakzeptanz beweist uns praktisch der Kunde per Online-Buchung jedes Mal wieder selbst. Finde ich unglaublich faszinierend. Und ich wünsche mir, dass wir Friseure da auch eben auch dahin gucken. Und die Preisangst im Salon eigentlich verlieren, weil wenn der Kunde selber bucht, akzeptiert er die Preise. Dann ist der Preis ganz anders geankert. Ne? 98 Euro kostet der Haarschnitt, aha, das ist der neue Ankerpreis im Kopf, wenn es da noch eine geile Dienstleistung war. Wie halt in Deutschland, du hast vorhin mal gefragt, was kosten denn so Sachen? Ich habe das Gefühl, dass der Ankerpreis für eine Balayage in Deutschland bei ungefähr 300 Euro liegt.
Könnte gut
So.
sein, ja.
Das ist der Ankerpreis, der so schwirrt. Was kostet sowas heute? Ja, da denkt eine Frau so an. Ne? Und da müssen wir ja hin, dass diese Dienstleistung in der Wertigkeit auch als wertig wahrgenommen wird. Ich mache ein nächstes Thema auf, Lars. Bin dir sehr dankbar für deine Offenheit und für deine vielen Einblicke, die du uns hier gewährst. Das dritte Thema, was ich mit dir reden will, ist die Preisakzeptanz. Und zwar einmal die Preisakzeptanz auf der Friseurseite und auf der Kundenseite. Wie macht ihr das, dass die Kunden merken, dass so eine 98-Euro-Dienstleistung das auch wert ist? Hast du da einen Gedanken dazu?
Das ist jetzt eine relativ theoretische Frage, weil wir natürlich vieles wird halt gelebt im Alltag. Das ergibt sich dann. Das hast du jetzt zwar nicht gefragt, aber was ich mal als Tipp geben kann, weil das bei uns ganz gut funktioniert hat, und da rede ich auch von den Unternehmerinnen und Unternehmern, das müssen noch nicht mal Mitarbeiter unbedingt sein, wobei es können definitiv Mitarbeiter sein. Mein Mega-Tipp ist, fahrt in eine andere Stadt und geht dort zum teuersten Friseur und lasst euch da mal selber bedienen. Ein Friseur, der, keine Ahnung, der auf einmal 50 Euro mehr nimmt für einen Haarschnitt als ihr. So. Und dann erlebt das mal. Du kannst nur gewinnen. Entweder da passiert so viel mehr als bei dir, dann weißt du, was du machen musst, um in den nächsten 2, 3 Jahren deine Preise anzugleichen. Ne? Wo du besser werden musst. Im Service, in der Ansprache, im Zeitmanagement, in wo auch immer. Oder,
Wahrnehmbarkeit der Qualität, ja.
genau. Oder aber, du merkst, die kochen da ja auch nur mit Wasser und die machen ja gar nicht so viel anders als ich. Ja, dann würde ich ja sagen, jetzt ja erst recht hast du ja die Gelegenheit, deine Preise anzuheben. Also, weil du es von der Akzeptanz gesagt hast, deswegen komme ich darauf, ne? Dass ich sage, ich glaube, du musst mal woanders hingegangen sein, um deinen eigenen Preis zu relativieren. Ich weiß das von einem Kunden von uns, der Hotelmanager ist eines 5-Sterne-Hotels hier in Hamburg. Und der hat gesagt, es ist ganz normal, also es ist ganz üblicher Brauch in der Branche, wenn ein anderes 5-Sterne-Hotel in der Stadt aufmacht, dann buchen sich die Managerinnen und Manager der anderen 5-Sterne-Hotels in den ersten
Nein.
Wochen immer ein Zimmer.
Ja.
Weil dann gucken die, von welchem Einrichter sind die Möbel, was ist da in dem Kühlschrank, wer hat das Badezimmer eingerichtet, was gibt es da für Shampoos oder Conditioner und so weiter und so fort. Sie gucken sich es halt an. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, warum gucken wir eigentlich nicht bei Nikolaisen? Was macht eigentlich Vidal Sassoon? Was macht
Sehr gut.
eigentlich Oppermann? Was machen eigentlich andere tolle Kollegen und Kollegen, zu denen ich hochgucke, die ich toll finde, wo ich aber weiß, die nehmen noch mehr als wir. Okay, was machen die denn da eigentlich? So.
Lars, ganz fantastisch, weil du hast den ersten Block meiner Frage praktisch schon beantwortet, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dass die Friseure selber den neuen Preis für ihre eigene Dienstleistung besser akzeptieren? Und da finde ich das wirklich einen sehr wertvollen Tipp. Meine Wahrnehmung ist, dass manche Friseure gar nicht merken, wie geil ihr Job eigentlich ist.
100%.
Ne? Selbst 100%. Wenn Friseure sich untereinander die Haare machen, dann immer zwischen Tür und Angel. Die meisten Friseure wissen gar nicht mehr, wie geil sich so eine richtig tolle Wohlfühlhaarwäsche anfühlt, dass das innerlich 10 Euro kostet und überhaupt geil ist, weil sie das selber nicht mehr kennen. Denn sie machen ja bloß ganz schnell mal zwischendurch so sich irgendwie die Haare. Also ich habe das Gefühl, die meisten Friseure schätzen ihr eigenes Handwerk gar nicht mehr in dieser Intensität ein, weil sie nur an diesem Machen sind. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Weißt du? Und die Erfahrung gar nicht mehr, wie so ein geiler Schuh sich eigentlich anfühlen kann. Und da fand ich das gerade ein sehr schönes Beispiel. Und jetzt würde ich noch auf die zweite Seite rübergehen, nämlich die Preisakzeptanz beim Kunden. Da gibt es für mich aus meinem Arbeitsleben den Begriff der wahrnehmbaren Qualität. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Endverbraucher, die auf unseren Stühlen sitzen, gar nicht die Chance bekommen, die Qualität, die sie bekommen, also diesen Zauber der Dienstleistung, wirklich wahrzunehmen. Weil wenn ich da sitze und bin Kfz-Mechaniker und bekomme jetzt einen Haarschnitt, ich weiß, wie sich ein Motoröl anfühlt, ich weiß in meiner Branche alles, wie ein Motor klingen muss, aber ist das jetzt ein guter Haarschnitt oder nicht? Was hat denn da der Friseur eigentlich gezaubert? Ist das gerade sehr wertvoll, was ich da erlebe? Das kann ich ja gar nicht einschätzen, weil ich Laie bin. So, oder bei den Frauen. Und ich glaube, dass das eine große Stellschraube ist, dass wir Friseure auch unserem Kunden gegenüber den Zauber unserer Dienstleistung, dieses Kunsthandwerk, begreifbar machen müssen. Dass wir als Friseure auch unsere Kunden mal darauf stupsen dürfen, dass wir Wirkung erzielen. Mensch, Frau Müller, Sie fühlen sich doch jetzt auch wieder wohler, oder? Ja, haben Sie recht. Danke. Also, wir machen so einen wichtigen Job. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Endverbraucher das gar nicht so mitkriegen, dass die das gar nicht so spüren im Trubel ihres Alltags.
Thomas, auch wenn ich natürlich total erfreut bin über die Gage, die du mir zahlst hier als Podcast-Gast.
Und, genau.
Ich bin da natürlich eh schon sehr dankbar. Aber ich gebe jetzt, leichtsinnig wie ich bin, noch ein on top und verrate dir und den Hörerinnen und Hörern, was macht Nikolaisen eigentlich im ersten Quartal 25? So, ich nehme euch jetzt mal mit, weil es passt da nämlich genau rein.
Mega.
Ich habe vorhin meine Mutter zitiert, ne?
Mhm.
Ich kann noch mal meine Mutter zitieren mit dem besten Satz zum Thema Preise. Es gibt einen einzigen Satz, den hat meine Mutter mal gesagt und das erklärt alles. Meine Mutter hat gesagt, ist der Preis zu hoch, ist die Leistung zu schwach.
Mhm.
Punkt. Ist der Preis zu hoch, ist die Leistung zu schwach. So, wenn du irgendwas bekommst, was du geil findest, dann diskutierst du nicht über den Preis, egal wie hoch er ist. Ist das aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt...
Gewöhnlich.
Hm? Genau, ich bin jetzt an der Elbe... am Elbstrand, die Sonne scheint, ich bin in irgendeiner Bar und ich zahle dafür eine Cola, 8,50 Euro, aber die kommt in so einem Bauchglas mit Zitronen drin und mit Eiswürfeln und ich gucke da den großen, der Queen Mary, wie sie da ausläuft, dann sage ich zwar für eine Cola 8,50 ist viel Geld, aber das ist gerade geil. Das gönne ich mir. Das ist einfach ein Lifetime, schöner Moment. Mhm. So. Bist du irgendwo anders? Auf einer Tankstelle. Ich war jetzt gerade, ich komme aus Belgien zurück, wir waren auf einer Tankstelle, ich hatte Lust auf eine Cola. Da gehe ich in die Tankstelle, da steht da 2,99 an der Dose. Da bin ich aber vorbeigegangen und habe ein Wasser getrunken. Weil ich gedacht, ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle. Eine Dose für 3 Euro. Ja. Also, ist der Preis zu hoch, ist die Leistung zu schwach? Ich bin ja sogar bereit, 8,50 Euro für eine Cola auszugeben, will ich damit nur sagen. Aber da muss auch dein Service stimmen und nicht irgendwie an der Tanke eine billige Dose. Mhm. So, jetzt komme ich zu 2025, weil es geht genau in deine Richtung. Ich habe, das ist schon 10 Jahre her, die Geschichte, ist nicht keine aktuelle Geschichte, ich habe selber noch Haare geschnitten. Da habe ich mal mit einem Kunden mich unterhalten, habe gesagt, es ist so schwierig, die Preise zu entwickeln. Und da hat der zu mir gesagt, kann ich verstehen. Ich sage, wieso? Sind wir nicht gut oder was? Da sagt er, doch, aber bei euch sieht es immer so easy aus. Ist immer so leicht.
Genau, genau das.
Ich komm,
wir quatschen nebenbei.
Ich komme hier rein, du erzählst mir was vom HSV und dann dies und das und jenes.
Und das ganze Handwerk passiert nebenher.
Ja, so, und es sieht alles so easy aus. Und jetzt sagst du zu mir, du, ich brauche immer noch 5 Euro mehr. Würde ich sagen, für das bisschen hier Haare hoch und abschneiden, bist du verrückt. So, das hat mich, du merkst es, die Geschichte ist ja schon alt, das hat mich nicht losgelassen, diese Geschichte. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt beschlossen, dass wir mit unseren Teams, wir haben jetzt vor kurzem Weihnachtsfeier, da sind wir in ein ganz tolles Kochstudio gegangen und haben selber gekocht. Und die Köche, wie es in unserem Kochstudio ist, die erklären dann ja, wo kommen jetzt diese Möhren und diese Karotten her und wie macht man die sauber und wie schneidet man die und bla 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 bla. So, und dann habe ich gesagt, das ist unsere Aufgabe, wenn nicht im Weihnachtsgeschäft, am liebsten schon im Weihnachtsgeschäft, aber wenn nicht im Weihnachtsgeschäft, dann Anfang des Jahres, als ich sage, ich möchte, dass wir vor allen Dienstleistungen, die wir machen, 2 Minuten erklären, was machen wir da jetzt eigentlich? Also, ne, wir haben beraten, die Haare sind schamponiert, du sitzt mit nassen Haaren vor mir und dann sagst du als erstes, ich werde jetzt die Haare im 90-Grad-Winkel stufen, damit es gleichmäßig fällt. Vorne ziehe ich mir den Pony etwas nach vorne, schneide dann mit einem Kalligraphen oder mit einem Messer, wie auch immer, das so. Du erklärst nur das, was sowieso in deinem Kopf ist. Nicht mehr. Du erklärst nur das. Ja. Und dann kannst du dich über Dschungelcamp unterhalten oder übers Wetter oder über was auch immer. Aber ich möchte, dass wir bei jeder Dienstleistung, die wir beginnen, zu Beginn sagen, in 90 Sekunden, man hat bei uns kein Seminar gebucht, man soll eigentlich volltexten. Aber ich möchte, dass du in 90 Sekunden sagst, warum machst du das gerade? Also nicht, und hier muss ich nochmal kurz ausholen, nicht sagen, ich stufe ihr Haar, sondern ich stufe ihr Haar konkav, ich stufe ihr Haar konvex.
Ja, ja, genau.
Ich stufe das Haar in 90 Grad. Also, wenn du zum, jetzt wieder eine kleine Geschichte nebenbei, wenn du zum Zahnarzt gehst, dann sagt er doch auch, wenn du zum ersten Mal beim Zahnarzt warst und der guckt deinen Mund an, dann sagt er Z1, 3, 0, blablabla. Die machen ja auch irgendwelche Formulierungen, von denen du noch nichts gehört hast und dann erklärt dir nachher der Zahnarzt, was ist jetzt für dich gerade das Beste. Und so muss es auch beim Friseur sein. Ja, benutzt Fachsprache. Ja, macht es so, dass es für uns logisch ist, aber wo wir wissen, dass 90% unserer Kunden nicht so wirklich verstehen, was wir da gerade machen. Aber wenn es dann geil ist, dann gehen die nach Hause und sagen, ey, mein Friseur, ne, der hat das 90 Grad ganz genau abgeteilt. Also das, was du hoffentlich seit 20 Jahren sowieso jeden Tag machst, wird einfach mal erklärt. Und ich glaube, dass die Wertigkeit unserer Dienstleistung, du siehst, wie Herr Nikolaisen sich jetzt schon freut, zu Ostern die Preise wieder anzuheben.
Genau so.
Ja, dass wir einfach sehen, unsere Dienstleistung ist dann einfach mehr wert, weil der Endverbraucher versteht, das geht nicht einfach nur, sich mit dem HSV zu unterhalten. Punkt.
Wahrnehmbare Qualität. Und weil du keine Gage bekommst, gebe ich dir jetzt auch noch einen Gedanken mit. Und zwar, also ich finde das genau, also auf den Punkt, mega Thema, mein Thema auch. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, ich finde die Frisurenpräsentation, das fertige Ergebnis, wird viel zu selten gemeinsam gefeiert. Also wo der Friseur nochmal wirklich aufzeigt, schau mal der geile Übergang in den Paints, schau mal, wie schön die Strähnen fallen, egal in welche Richtung das gerade fällt. Siehst du diesen geilen Glanz durchs Glossing? Siehst du, wie schön gerade der Bob heute sitzt, wieder genau auf der Kinnlinie? Fühl mal rein, guck mal, du kannst deine Haare wieder kämmen. Das. Diese 30 Sekunden, statt einfach nur den Rückspiegel zu zeigen, wie ich immer sage, passt so, danke. Dort nochmal zusammenzufassen, was ich gerade alles für dich gemacht habe. Ey, du warst 3 Stunden da, in den 3 Stunden haben wir das kreiert. Ist das nicht geil?
Thomas, haben wir uns jetzt hier abgesprochen?
Nee, aber das haben wir nicht. Aber geil, was kommt jetzt?
Wieder mal, sorry, 2 Geschichten. Die erste ist, wir hatten mal einen Passat CC. Den frag mich nicht, wieso, weshalb, warum, aber wir hatten den mal. Würde ich jetzt heute, glaube ich, nicht wiederkommen. Ist auch egal. So. Und dann sind meine Frau und ich aber mit unserem Sohn damals nach Wolfsburg gefahren. weißt du eigentlich, wie die dieses Auto präsentieren? So, das Tuch abnehmen und bla bla. Es war nur ein Passat. Es war jetzt kein...
ein Phaeton.
Aber die haben das präsentiert. Da war ich schwer begeistert. So, paar Jahre später bin ich bei meinem Freund Oliver Schmidt in Düsseldorf in einem seiner Salons. Wer dir gerade zugehört hat, dein Appell mit...
Frisurenpräsentation, sage ich, und das Feiern des Ergebnisses.
Ja. Jetzt gebe ich euch mal einen schönen Tipp. Geht mal schön zu Oliver Schmidt, Königsallee, in Düsseldorf. Die haben da nämlich einen eigenen Platz mit drei Spiegeln, der so aufgebaut ist wie ein Alibetsch. Mhm. Und alle Kunden, die fertig sind, gehen dann, bevor sie zur Kasse gehen, gehen dann zu diesem besonderen Platz und dann sehen sie sich von allen Seiten und die Friseurin steht daneben und sagt genau die Sätze, die du gerade gesagt hast.
Genau.
Nun haben wir bei Nikolaisen nicht so einen Platz gebaut, aus unterschiedlichen Gründen, aber wir haben uns angewöhnt, dass wir bei allen Kunden am Ende den Umhang abmachen, sowieso schon mal super wichtig, ne? Umhang abmachen. So, dann steht die Kundin oder der Kunde bitte auf, dreht sich um 180 Grad, kriegt diesen kleinen Handspiegel selbst in die Hand.
Und
im Rücken ist der große Spiegel und man kann selber gucken. Und die Friseurin steht daneben und sagt, genau die Sätze, die du gerade gesagt hast, guck mal, wie das zeigt, jetzt fällt das Glossing, hier reflektiert das. Also dieses 1% mehr machen, deswegen sagte ich vorhin zu unseren Werten, wir mögen keinen Standard. Und ich glaube, alle neuen Mitarbeiter, die bei uns anfangen, wenn die ihre ersten Kunden bedienen, weil die ja noch so im Fluss sind von ihren Salons davor, zeigen alle nur den Handspiegel. Oftmals sogar noch mit Umhang. Ja. Und dann sagen wir, wissen Sie, was wir gestern beim Onboarding gesagt haben? Ne? Kein gewöhnlicher Standard, nein, kein Umhang, aufstehen, 180 Grad, Spiegel selbst in die Hand. So. Und ja, das sind die Tools, um einfach mit kleinen Bordmitteln, aber das ist ja das Geile an unserer Branche. So viele schlafen in unserer Branche. Und du musst nur ein bisschen mehr machen, um schon gleich deutlich besser zu sein als nebenan.
Die Sprunglatte ist echt relativ tief, ne? Genauso ist es. Ein kleines Stückchen höher springen, das ist schon leider.
Und ich wette, und das ist das Tolle, also Friseure, die diesem Podcast jetzt schon ewig lange zuhören, ne, und es durchgehalten haben bis hierhin, die werden mit Sicherheit am liebsten jetzt in ihren Kopfhörer schreien, weil die auch noch 4, 5 geile Ideen haben, was sie in ihrem Salon machen, was sie anders machen als andere und dadurch die Wertigkeit erhöhen. Das, was wir beide gesagt haben, sind ja nur 2 Beispiele von sicherlich vielen Beispielen, was man machen kann. Aber was mir bei diesen Sachen so gut gefällt, ist halt, wir reden hier nicht wieder von extra Produkt, extra Zeitaufwand, bum, 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 sondern das sind Dinge, die du in deinem ganz normalen Alltag verschieben kannst.
Deine hanseatische Sprache, die Bordmittel, die wir haben.
Richtig.
Lars, du hast vollkommen recht. Ich gucke mal auf die Uhr. Das ist die längste Folge, die ich hier aufgenommen habe.
Wieso habe ich mir das schon gedacht?
Ich habe vorhin mal kurz zwischen rein gedacht, vielleicht teile ich die Folge auch. Mach mal 2 draus. Weil die meisten haben ja immer schon, nicht so viel Zeit.
Also wie die auf Preise gekommen sind, da muss ich sagen, da hat der HSV schon 0-2 zurückgelegen. Ne?
Ja, ja,
da war ja fast schon Halbzeit. Irgendwie.
Also, vielleicht teile ich es. Vielleicht teile ich die Episode. Und dann kommen wir zweimal nacheinander in dem Fall. Lars, es war unglaublich schön mit dir. Vielen herzlichen Dank. Das sind so Sachen, man weiß ja immer nicht, wie das so wird. Und das war ja, ich habe ja anfangs auch ein paar emotionale Worte fallen lassen. Vielen Dank für die Bestätigung all meiner Hoffnungen. Es war einfach ein schönes Gespräch. Danke für alle Qualität, die du hast reingegeben in die ganze Nummer. Und danke, dass du so mitdenkst für ganz viele Menschen und ganz viele Branchenteilnehmer.
Ja, danke, Lars. Also soll ich darauf noch antworten oder ist danke Lars und dann ist der Podcast
vorbei? Und tschüss, nee, du kannst doch was sagen.
Nein, weil es war für mich, ich denke, das hat man mir auch hoffentlich angemerkt, es war auch ein schöner Termin mit dir, es war ein schönes Gespräch, habe mich auch darauf gefreut. Für meinen Husten muss ich mich jetzt entschuldigen, aber ich glaube, das ging gerade noch, hielt sich noch so im Rahmen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es Branchenteilnehmer gibt, die das als wertvoll empfinden, mir und dir zuzuhören. Und ist halt für mich dann auch, muss ich sagen, eine Freude. Punkt. Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Dann drücke ich jetzt die Aufnahme-Stopp-Taste und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.
Und das verkaufst du nicht als Hidden Track oder irgendwie?
Was?